Ein Lehrer erklärte seinen Schülern im Physikunterricht die Eigenschaften eines Magneten. Am nächsten Tag ließ er die Schüler einen Test schreiben, um das Gelernte zu wiederholen. Die erste Frage lautete: Mein Name beginnt mit einem M, hat 6 Buchstaben und ich hebe Dinge auf. Was bin ich? Und die Hälfte der Kinder schrieb: Mutter. Wir alle kennen das Gebet, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Und ganz besonders gut kennen wir die ersten beiden Wörter davon, den Rest vergessen wir manchmal wieder, aber die ersten beiden Wörter kennen wir: Vater unser. Für uns ist es nichts Besonderes, Gott als Vater zu sehen. Das ist für uns vertraut. Auch wenn das vielleicht manchmal für uns ein bisschen zu selbstverständlich ist. Ja, Gott ist unser Vater, bla bla, fertig. Nein, er ist unser Vater und unser Gott. Aber dass er unser Vater ist, das ist für uns vertraut. Jesus hat uns beigebracht, Gott als unseren Vater zu sehen. Und deshalb ist das für uns nicht fremd. Wir haben es gehört, wir haben es gelesen, wir haben es gesungen. Und obwohl wir es gewohnt sind, von Gott als unserem Vater zu reden, ist es seltsam, ihn uns als Mutter vorzustellen. Aber heute ist Muttertag. Für die, die es noch nicht wissen, heute ist Muttertag. Tankstellen haben noch Blumen, glaube ich. Heute ist Muttertag. Und außerdem steht in Jesaja 66, Vers 13 nicht: Ich will euch trösten, wie einen sein Vater tröstet. Nein, da steht: Ich will euch trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. Und es ist Grund genug, um an Muttertag mal ein bisschen darüber nachzudenken. Lasst uns den Abschnitt aus Jesaja 66, Vers 10 bis 14 doch mal im Zusammenhang lesen. Also Jesaja 66, Vers 10 bis 14. Und dort heißt es: Freut euch mit Jerusalem, jubelt über die Stadt, alle, die ihr sie liebt. Teilt nun auch ihre Freude mit ihr, die ihr über sie getrauert habt. Saugt euch satt an ihrer tröstenden Brust, trinkt und labt euch an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht Jahwe: Seht, wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr, den Reichtum der Völker wie einen überfließenden Bach. Trinkt euch an dieser Fülle satt. Auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knien wird man euch wiegen. Ich will euch trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. Und an Jerusalem findet ihr Trost. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr voll Freude sein. Wie frisches Gras sprost euer Lebensmut. Gott ist wie eine Mutter. Keine Angst, mir geht es hier nicht darum, politisch korrekt und damit theologisch unkorrekt zu sein und von Gott als Frau zu reden. Vielmehr möchte ich lieber biblisch präzise sein. Oswald Chambers hat nämlich richtig festgestellt: Die mütterliche Zuneigung Gottes wird das ganze Alte Testament hindurch offenbart. Die mütterliche Zuneigung Gottes wird offenbart. Wenn wir sagen, dass Gott wie eine Mutter ist, dann spiegelt das wider, was die Bibel über Gott sagt. Dabei müssen wir allerdings bedenken, dass es sich um Metaphern handelt. So vergleicht die Bibel Gott beispielsweise auch mit einer Adlermutter, mit einer Löwin oder mit einer Henne, die auf ihre Küken aufpasst. Das heißt jetzt nicht, dass Gott ein Tier wäre. Genauso ist Gott aber auch kein Mensch. Wenn wir ihn uns in menschlicher Form vorstellen, dann begrenzen wir seine Größe. In der Bibel wird Gott mit einem Vater, mit einer Mutter, einem Hirten, einem König, einem Feuer, einem Schild und einem Fels verglichen. Die Worte sind Vergleiche, die uns helfen zu verstehen, wer und wie Gott ist. Jedes Bild hat dabei natürlich seine Grenzen. Und so gibt es einige Situationen, in denen Gott wie ein Vater ist, in anderen aber eher wie ein König. Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, welche Metapher uns welche Eigenschaften Gottes vermitteln soll. Wir haben Schwierigkeiten, uns Gott als Mutter vorzustellen. In unserer Vorstellung ist Gott nämlich in der Regel männlich. Also zumindest bei mir. In meiner Vorstellung ist Gott männlich. Obwohl er sich mit menschlichen Worten eigentlich gar nicht wirklich beschreiben lässt. Aber das Bild eines Vaters vermittelt viele angemessene Eigenschaften, die zu Gott passen. Durch das Bild von Gott als unserem Vater erfahren wir viel über seinen Charakter und die Beziehung, die wir zu ihm haben können. Er ist das Familienoberhaupt. Er ist es, der versorgt. Er ist der Beschützer, der gegen Feinde von außen antritt. Er vertritt Gerechtigkeit und Recht. In unserem heutigen Text ist jedoch von einer Mutter die Rede. Allerdings müssen wir hier genau hinschauen. In Jesaja 66, Vers 13, da heißt es, dass Gott uns tröstet, wie nur eine Mutter trösten kann. Es steht da nicht, dass Gott eine Mutter ist. Da steht auch nicht, dass Gott weiblich ist. Das heißt da lediglich, dass er Eigenschaften einer Mutter hat. Jesus hingegen redet deutlich von seinem Vater und er fordert uns im Vaterunser dazu auf, Gott als unseren Vater anzusprechen. Ich will deshalb nicht feministisch sein und Gott als Frau darstellen, darum geht's nicht. Und trotzdem dürfen wir die weiblichen Beschreibungen, die für Gott verwendet werden, weder ignorieren noch wegerklären. Denn Gott hat auch weibliche Eigenschaften. Wir Menschen brauchen einen Gott, der auch über weibliche Eigenschaften verfügt. Genauso wie wir eine Mutter brauchen. Ein Mann namens Dan Baber ehrte seine Mutter, indem er auf eBay eine Aktion mit dem Titel Beste Mutter der Welt startete. Der höchste Bieter würde eine E-Mail von seiner Mutter bekommen, die ihm das Gefühl geben würde, die besonderste Person auf Erden zu sein. Die Auktion lief 7 Tage. In dieser Zeit sahen sich 42.711 Menschen dieses Angebot an. 92 Leute boten mit und trieben den Preis für einen einzigen Brief auf $610. Ist es nicht interessant, wie viel Menschen für etwas zahlen, was gute Mütter ihren Kindern kostenlos geben? Wir alle sehnen uns nach der Nähe einer guten Mutter. Einige Forscher gehen übrigens davon aus, dass die, ich sage jetzt bewusst, gotteslästerliche Verehrung Marias in der katholischen Kirche unter anderem daher rührt, dass die weiblichen Eigenschaften Gottes im christlichen Glauben jahrhundertelang missachtet wurden. Es wurde ein einseitiges, männliches Bild Gottes vermittelt. Und daher nutzte die katholische Kirche Maria, um die göttlichen Charakterzüge von Barmherzigkeit, Annahme und Pflege auszudrücken und schrieb sie einfach fälschlicherweise Maria zu. Aber wenn wir die mütterliche Seite Gottes betrachten, dann entdecken wir einen Gott, der sich nach einer innigen Beziehung zu uns sehnt. Einer Beziehung, die am ehesten der Beziehung zwischen einer Mutter und ihren Kindern ähnelt. Denn seien wir Männer doch ehrlich, das ist einer der Punkte, in denen uns Frauen, insbesondere Mütter, immer voraus sein werden. 9 Monate lang bietet eine Mutter ihrem Kind einen warmen, sicheren und gemütlichen Lebensraum, soweit ich das einschätzen kann. Und letztlich ist es doch eigentlich so, dass das Leben für dieses Kind auf der Erde nie wieder so sicher und geborgen sein wird wie im Bauch seiner Mutter. Zumindest wenn man von diesen abscheulichen Regelungen zum Thema Abtreibung absieht. Aber im Bauch geht es dem Kind besser als sonst. Ist es nicht eigentlich so, dass der Moment, in dem ein Baby das Gesicht seines Vaters sieht, der schlimmste Tag seines Lebens ist? Es wird gezwungen, seinen sicheren Palast zu verlassen. Es wird möglicherweise sogar gehauen, dann grob mit einem Handtuch abgewischt, mit einer Nadel gestochen, ihm wird Blut abgenommen. Es wird unter helles Licht gelegt, gestoßen und angestupst. Wenn das mal kein schrecklicher Tag ist. Aber schließlich ist das Kind wieder sicher, dass es überlebt, wenn es endlich seiner Mutter gereicht wird und den bekannten Klang ihres Herzschlags und den beruhigenden Ton ihrer Stimme hört. Dann erst fühlt es sich wieder sicher. Ich glaube, dass das so ungefähr das Bild ist, das im letzten Kapitel des Jesaja-Buches für uns gezeichnet wird, als Gott davon spricht, wie sein Volk aus dem Exil zurückkehrt. Das Volk Israel wird wieder in die liebenden Arme eines mütterlichen Gottes zurückgegeben. Gott, der Vater im Himmel, hat eine unglaublich starke mütterliche Seite. Heißt nicht, dass er eine Frau ist. Er ist für uns Vater und Mutter. Als Kinder Gottes sind wir niemals elternlos. Wir sind niemals Waisenkinder. In Gottes Liebe finden wir sowohl die Tiefe konsequente und fest entschlossene Vaterliebe als auch die grenzenlose und zärtliche Mutterliebe. Der große, allmächtige Gott, unser Vater im Himmel, begegnet uns in herzlicher Mütterlichkeit. Er verspricht: Ich will euch trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. In Psalm 131, Vers 2 vergleicht David unsere Beziehung zu Gott mit der Beziehung eines Kindes zu seiner Mutter. Er schreibt dort: Nein, ich habe mich beruhigt, habe meine Seele besänftigt, wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter, wie ein zufriedenes Kind bin ich geworden. Solange ein Kind gestillt wird, gibt es viele Gründe, warum es bei seiner Mutter sein will. Aber der wichtigste Grund ist das, was sie ihm bieten kann. Sie ist der große Versorger, da sie das gibt, was das Kind am dringendsten braucht. Nahrung, das ist uns klar. Ein abgestilltes Kind lernt hingegen, schlicht und einfach glücklich zu sein, wenn es bei seiner Mutter ist. Das ist bei einem Vater oft völlig anders. Ich weiß, das ist, Menschen sind unterschiedlich oder so, aber so im Großen und Ganzen, wenn ein Vater Zeit mit seinen Kindern verbringt, dann spielt er meistens mit ihnen auf dem Boden. Wenn ein Kind Zeit mit seinem Vater verbringen will, dann sagt das Kind: Lass uns Fußball spielen, lass uns eine Bude bauen oder eine Teeparty spielen. Seltener klettern Kinder einfach nur auf die Couch, um sich neben den Vater zu legen. Bei einer Mutter ist das häufig anders. Da suchen die Kinder einfach nur ihre Nähe und wollen bei ihr sein. Meistens ist es die Mutter, zu der das Kind geht, wenn es Trost und Nähe braucht. Ich weiß, wie gesagt, Menschen sind unterschiedlich, aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, geht es in diese Richtung. So wie ein Kind lernt, einfach die Nähe der Mutter zu genießen, ohne etwas von ihr zu erwarten, so, glaube ich, sehnen wir uns als Kinder Gottes ebenfalls nach seiner Gegenwart. Wir sehnen uns nach Momenten, in denen wir bei ihm sein können. Wir sehnen uns nach seiner Gegenwart, um seine Nähe zu spüren, wie bei einer Mutter. Der Vergleich Gottes mit einer Mutter weckt nicht nur Assoziationen mit Liebe, sondern auch mit Sicherheit. Gott ist äußerst beschützend, wenn es um seine Kinder geht. In Hosea 13, Vers 8 lesen wir, wie Gott sagt: Ich falle sie an wie eine Bärin, der die Jungen geraubt sind, und reiße ihnen den Brustkorb auf. Wie eine Löwin fresse ich sie dort, die wilden Tiere zerfetzen den Rest. Nicht zu bildlich vorstellen, aber so sehr beschützt Gott uns. Und 5. Mose 32, Vers 11 und 12, da ist es: Wie der Adler sein Nest aufscheucht, wie er über seinen Jungen schwebt, seine Flügel unter sie breitet, sie aufnimmt und sie auf den Schwingen trägt, so leitete Jahwe dies Volk. Kein fremder Gott war bei ihm. Und Matthäus 23, Vers 37 sagt Jesus: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir geschickt werden. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie die Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Doch ihr habt mich nicht gewollt. Gott beschützt uns wie eine Mutter. Ein beeindruckendes Beispiel für den Beschützerinstinkt einer Mutter ist Dr. Elizabeth Morgan. Eine renommierte Chirurgin, Autorin und Absolventin der Universitäten Harvard und Yale. Sie verbrachte mehr als 2 Jahre im Gefängnis, um ihre 6-jährige Tochter vor Vergewaltigung zu schützen. Als ihre Tochter noch ein kleines Kind war, entdeckte sie Anzeichen dafür, dass sie von ihrem Vater vergewaltigt worden war. 13 Ärzte und Psychiater untersuchten das Mädchen. 11 von ihnen kamen zu dem Ergebnis, dass es tatsächlich vergewaltigt worden war. Als der Richter die Beweise jedoch untersuchte, war er der Meinung, dass sie nicht überzeugend waren. Er ordnete an, dass das Mädchen ihren Vater 2 Wochen lang besuchen sollte, ohne Überwachung. Da Elizabeth Morgan überzeugt war, dass dies einer gerichtlich genehmigten Vergewaltigung gleichkam, versteckte sie ihre Tochter. Ungefähr 2 Jahre lang saß sie daher wegen Missachtung des Gerichts im Gefängnis. Sie opferte ihre medizinische Praxis, ihre Ersparnisse, ihre Karriere und ihre Freiheit, um ihr Kind zu beschützen. Das ist es, was die Bibel meint, wenn sie Gott als unseren Fels, unser Schild, unsere Burg oder unseren Zufluchtsort beschreibt. Gott ist derjenige, der uns in Zeiten der Gefahr niemals im Stich lässt. Er lässt uns nicht allein, er beschützt uns in unseren Nöten. Ich denke, jeder von uns hat diese Momente im Leben, in denen er einfach nur, ich will zu meiner Mami schreien will, oder? Und die Bibel erklärt uns, dass es jemanden gibt, der wie eine Mutter ist, zu dem wir gehen können und der uns mit liebendem Schutz umgibt. Mit letzter Kraft schrie Jesus am Kreuz hängend in Lukas 23, Vers 46, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. In dem schlimmsten Moment seines Lebens sehnte sich Jesus nach der Barmherzigkeit und Liebe, die nur Gott ihm geben konnte. Und da stellt sich natürlich die Frage, wessen Händen befiehlst du deinen Geist an? Wie sieht es in der schlimmsten Zeit deines Lebens aus? Wie auch immer sie aussehen mag, ob es sich um Eltern handelt, die plötzlich in die Pubertät kommen, rebellierende Kinder, gefährdete Ehen, finanzielle Probleme, furchteinflößende Krankheitsbilder oder unerwartete Diagnosen, eine peinliche Vergangenheit oder eine unsichere Zukunft. In wessen Hände legst du deinen Geist? Noch ein dritter Gedanke wird durch den Vergleich Gottes mit einer Mutter geweckt. Und dabei handelt es sich um den Gedanken der unendlichen Hingabe. Ein Vater berichtet, wie eines Tages die Grippe in seinem Haushalt ausbrach. Obwohl er selbst noch keine Symptome verspürte, wurden seine beiden Kinder schnell krank. Und um die Situation noch zu verschlimmern, da wurde zu dieser Zeit in seiner Nachbarschaft die Wasserleitung gepflegt. Sie hatten also kein fließendes Wasser. Kranke Kinder, kein fließendes Wasser. Die beiden Kinder waren richtig krank und es gab kein Wasser, um sie zu waschen. Und trotzdem mussten sie hin und wieder in den Arm genommen werden. Und da er ein sehr netter und barmherziger Ehemann und Vater war, meldete er sich freiwillig für jede Arbeit außerhalb des Hauses, um dem Krankheitsgestand zu entkommen. Seine Frau dagegen war immer im Haus. Sie war bereit, die Kinder mit Feuchttüchern zu waschen und sich stundenlang um die beiden Kranken zu kümmern. Wenn dich auch sonst niemand annehmen mag, eine liebende Mutter tut es. Du bist niemals zu krank oder zu hässlich für sie. In Lukas 15 wird Gott mit einer Frau verglichen, die das Haus fegt, auf der verzweifelten Suche nach einer verlorenen Münze. Kennt ihr wahrscheinlich die Geschichte. Die Münze steht in dem Gleichnis für die Menschen, die Gott liebt. Und damit illustriert die Geschichte Gottes große Liebe zu uns. Die nächste Geschichte in Lukas 15 handelt von einem Vater, der seinen Sohn nicht im Stich ließ. Wie würde das Gleichnis vom verlorenen Sohn wohl klingen, wenn das Bild weiblich statt männlich wäre? Vielleicht so wie die ergreifende brasilianische Geschichte, die Max Lucado erzählt. Er erzählt, eine schöne junge Frau namens Christina verließ ihre Mutter, um ihr Glück in der Stadt zu versuchen. Doch da bereits das pure Überleben schwieriger war als erwartet, wurde sie schnell zur Prostituierten, um wenigstens zu überleben und ein Dach über dem Kopf zu haben. Die Auswirkungen des harten Lebens und der Sünde führten bald dazu, dass Christinas Körper und ihre Seele litten. Sie wurde einsam und depressiv und sehnte sich mehr denn je zurück zu ihrer Mutter und in ihr kleines Dorf. Aber sie konnte einfach nicht, also ging ihr elendes Leben weiter. Als ihre Mutter jedoch herausfand, was ihre Tochter getan hatte, kratzte sie alle ihre Ersparnisse für einen Busfahrschein zusammen und fuhr in die Stadt. Sie durchkämmte hoffend und suchend die Bars und Hotels. An auffälligen Orten hinterließ sie ein Foto von sich in der Hoffnung, ihre Tochter würde es finden und die Botschaft auf der Rückseite lesen. Aber schließlich ging ihr das Geld aus und sie musste allein in ihr Dorf zurückkehren. Als Christina eines Abends die Treppen von ihrem Zimmer herunterkam, sah sie eins der Bilder im Foyer des Hotels. Sie griff danach und strich mit den Fingern drüber, als wäre sie ein kleines Mädchen, das das weiche Gesicht ihrer Mutter streichelt. Dann entdeckte sie die Botschaft auf der Rückseite. Ich liebe dich, egal was du getan hast. Bitte komm nach Hause. Und genau das tat sie. Gott ist in gewisser Weise wie diese Mutter. Er möchte uns großziehen uns ernähren und pflegen. Er sehnt sich danach, uns zu beschützen und uns zu vergeben. Jesaja drückt das in Jesaja 49, Vers 15 folgendermaßen aus. Er schreibt dort: Kann eine Frau denn ihren Säugling vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen könnte, ich vergesse dich nie. Gott ist wie eine Mutter, die ihr Kind beschützt und niemals vergisst. So sind Mütter und so ist Gott. Aber wie tröstet Gott uns denn jetzt? Welche seiner Eigenschaften werden durch das Bild der tröstenden Mutter dargestellt? In Jesaja 66, Vers 13, da heißt es doch schließlich: Ich will euch trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. Zur Zeit des Propheten Jesaja bedeutete das, dass Gott das Volk Israel aus dem Exil zurück nach Hause bringen und Jerusalem wieder aufrichten würde. Und das ist schön. Für die Israeliten war das damals eine gewaltige Botschaft des Trostes. Aber was sagt diese Botschaft uns heute? Wie will Gott uns trösten? Na, wie eine Mutter. Wie tröstet eine Mutter? Sie kommt zur Hilfe. Allein ihre Nähe ist schon tröstlich. Und so tröstet Gott auch. Er ist da. Er ist bei dir. Das ist der Grund, weshalb Jesus in Matthäus 28, Vers 20 gesagt hat: Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Es ist die tröstende Liebe, die uns zeigt, dass wir nicht alleine sind. Gott ist da. Sein Trost ist keine Vertröstung, sondern absolute Nähe. Und das wusste auch der Verfasser von Psalm 121. Und deshalb schrieb er in den Versen 3 und 4: Er wird nicht zulassen, dass du fällst. Er gibt immer auf dich Acht. Nein, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Gottes bedingungslose Nähe ist der Trost, der uns aufatmen lässt. Wie tröstet eine Mutter noch? Sie gibt Zuspruch. Sie spricht dem Kind Trostworte zu. Es ist schon gut, ich bin doch da. Hab keine Angst mehr, ich bin bei dir. Trösten heißt Zuspruch geben. In der Bibel steht 365 Mal die Aussage: Fürchte dich nicht. Habe ich gelesen, habe nicht nachgezählt. Für jeden Tag des Jahres gibt es den Zuspruch Gottes: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, du gehörst zu mir. Fürchte dich nicht, ich stärke dich und ich helfe dir. Fürchte dich nicht. Immer wieder haben Menschen gerade in schweren Zeiten ihres Lebens erfahren, dass die Bibel ein Trostbuch ist. Dass wir Worte finden und hören, die tragen und stärken, weil sie Gottes Zuspruch für unser verwundetes Herz sind. Auf welche Weise tröstet eine Mutter sonst noch? Sie behält den Überblick. Wenn ein Kind gestürzt ist und sich das Knie aufgeschlagen hat, kommt es zu seiner Mutter und weint. Aber sie sieht in dem Augenblick des Trostes oder des Tröstens schon über diese Wunde hinaus. Weil sie weiß, dass die Wunde heilen wird, kann sie ihr Kind trösten. Sie sieht vom guten Ende her auf die Wunde und auf ihr Kind. Und genauso ist Gottes Trost für uns. Gott sieht unser Leben bereits durch die Brille seines kommenden Reiches, in dem es kein Leid, keinen Schmerz und kein Geschrei mehr geben wird. Durch die Auferstehung Jesu hat das Grab seine Funktion verloren. Gottes Liebe ist stärker als der Tod. Aber Gottes Trost ist noch größer und umfassender, denn er sieht noch weiter. Sein Überblick ist noch größer. Er hat bereits den Tag im Blick, an dem Jesus, der Erlöser, wiederkommt und die neue Welt Gottes anbricht. Was tut eine Mutter sonst noch, um ihr Kind zu trösten? Sie kümmert sich um Tränen. Sie trocknet sie. Und genauso kümmert sich auch Gott um unsere Tränen. Die Bibel bezeugt das. Und er kümmert sich zum Glück nicht nur um die Tränen der Kinder, nein, auch um die vielen nicht gezeigten, aber doch geweinten Tränen der Erwachsenen. In Psalm 56, Vers 9 betet David: Du zählst, wie oft ich flehen muss und sammelst meine Tränen in deinen Krug. Steht das nicht alles in deinem Buch? Gott sammelt und zählt unsere Tränen und er wird sie alle abwischen. Ihm ist wichtig, dass ihm keine Träne, die ein Mensch je geweint hat, verloren geht. Er zählt sie alle. Bei ihm ist jeder Schmerz aufbewahrt, der jemanden zu Tränen geführt hat. Und wenn alle Tränen geweint sind, der Tod endgültig besiegt ist und das Buch des Lebens aufgeschlagen wird, dann trocknet Gott eigenhändig alle Tränen. In Offenbarung 21, Vers 4 schreibt Johannes, jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Gott tröstet uns, indem er unsere Tränen sammelt, sie zählt und abwischt. Die Tränen werden nicht ewig bleiben. Und letztlich tröstet eine Mutter auch, indem sie die Wunde verbindet, ein Pflaster draufklebt und ihr Kind wieder losschickt. Oft mit den mahnenden Worten, pass auf, dass du nicht wieder hinfällst. Der Trost, den Gott uns gibt, ist Balsam für unser verwundetes Herz oder unsere verletzte Seele. Bis innere Verwundungen oder Verletzungen vollständig verheilt sind, kann es dauern. Wenn die Wunde erst mal versorgt ist, können wir wieder aufstehen und losgehen. Allerdings vorsichtig, um nicht wieder ins gleiche Loch zu treten. Gott will unsere Wunden versorgen und uns trösten, sodass wir uns wieder aufrichten und weitergehen können, trotz der Verwundung. Gottes Liebe kennt kein Ende. Es ist eine mütterliche Liebe, die keine Grenzen kennt. Unsere tiefsten Sehnsüchte können nur von dem Gott erfüllt werden, der in der Bibel wie eine Mutter beschrieben wird, die ihre Kinder voller Liebe tröstet. Viele Menschen haben niemals die Freude einer innigen und schützenden Beziehung zu einer liebenden Mutter erlebt. Vielleicht waren ihre Mütter kalt und distanziert, grausam oder völlig abwesend. Aber selbst gute Mütter können nicht perfekt sein und all unsere Bedürfnisse erfüllen. Nur Gott kann das. Wenn wir unsere Sehnsüchte nicht auf menschliche Mütter, sondern auf einen liebenden Gott richten, können wir letztlich seine bedingungslose Liebe erfahren und einen umfassenden Trost empfinden, nach dem wir uns so sehr sehnen. Nur leider stimmen einige der traurigsten Worte der Bibel auch heute noch viel zu oft. In 5. Mose 32, Vers 18 steht schließlich, den Fels, der dich zeugte, hast du verlassen. Vergaßest Gott, der dich zur Welt gebracht. Mein Wunsch ist, dass wir Gott niemals vergessen. Mögen wir immer dran denken, dass er uns geschaffen hat, uns ernährt und uns mit vollkommener Liebe liebt. Mögen wir demjenigen danken, der uns das Leben gibt und uns jederzeit den nötigen Trost spenden möchte. Denn er will uns trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns liebst, wie eine Mutter ihre Kinder liebt. Ich danke dir dafür, dass du uns Trost spenden möchtest. Ich danke dir dafür, dass wir dir nicht egal sind, dass du immer bei uns bist, dass du an unserer Seite stehst, mit uns kämpfst und mit uns weinst. Ich danke dir dafür, dass du uns niemals vergisst, dass du uns niemals verlässt und dass wir immer darauf zählen können, dass wir mit allem, was uns beschäftigt, mit allem, was wir gut oder schlecht gemacht haben, mit allem, was unser Leben uns vor die Füße schmeißt, zu dir kommen dürfen. Und deinen Trost erwarten dürfen und deinen Trost erfahren dürfen und deinen Trost bekommen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist und ich bitte dich um deinen Segen.